Tja, die Einleitung zu der Predigt habe ich schon am Freitag fertig gehabt, vor dem Gemeindesport. Fit wie ein Turnschuh, so wollte ich anfangen. Und jetzt humpelt er raus da mit seiner Schiene. So kann es gehen. Aber es geht ja nicht in erster Linie um körperliche Fitness, obwohl wir jetzt auch Gemeindesport machen. Und das bei den meisten führt das ja dazu, dass die Fitness steigt. Der Gemeindesport. Kann ich nur empfehlen. Man erkennt sicher diese Redewendung, fit wie ein Turnschuh. Und ich habe auch was über meinen Turnschuh, mit dem ich gestern unterwegs war, herausgefunden. Der ist von dieser Firma, muss jetzt erst einschalten, dann geht's auch, ASICS. Und ich habe herausgefunden, total schräg, ASICS, dieser Firmenname ist eine Zusammenstellung der Anfangsbuchstaben von diesem lateinischen Satz, anima sana in corpore sana, sano, eine gesunde Seele in einem gesunden Körper. Das wäre echt so super, oder? Wenn man da seinen Turnschuh anzieht und dann hat man gesunde Seele. Das wäre echt cool. In gesunden Körpern steckt aber nicht automatisch eine gesunde Seele, weil wir mehr als unser Körper sind. Und eine gesunde Seele garantiert auch nicht einen gesunden Körper. Das wäre New Age-Denken, Animismus. Und das ist nicht realistisch. Und außerdem, habe ich auch recherchiert, lautet das ursprüngliche Zitat ja von diesem römischen Dichter Juvenal, Orandum est ucit mens sana in corpore sano. Also man soll beten, dass ein gesunder Geist in einem gesunden Körper sei. Wir wollen fit sein wie ein Turnschuh. Und es geht uns aber jetzt vor allem um eure Seelen. Das ist jetzt das Wichtigste. Mehr als 50 Jahre vor diesem römischen Turnschuhdichter hat der Apostel Paulus einen Brief geschrieben an Titus. Und mit dem beschäftigen wir uns jetzt, mit diesem Titusbrief im Neuen Testament unter dem Schlagwort gesunder Glaube. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann wäre es echt super, wenn du deine Bibel aufschlagen würdest. Wird sicher sehr viel helfen. Das Ziel vom Titusbrief ist, damit sie gesund im Glauben seien. Das kannst du zum Beispiel lesen in Kapitel 1, Vers 13, weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien. Oder Kapitel 2, Vers 2, mein Hals gefallen gestern. Ja, das ist das Ziel im Titusbrief, gesund im Glauben zu sein. Und das ist auch unser Ziel hier, dass ihr gesund seid im Glauben. Was ist jetzt gesunder Glaube im Titusbrief? Meine Zusammenfassung, gesunder Glaube lebt gesund gelehrt, lebt gute Werke aus Gottes Gnade, die rettet, reinigt und erzieht. Das bedeutet, gesunder Glaube kommt zuallererst aus Gottes Gnade. Das kommt nicht aus eigener Kraft und das steht so im Titusbrief drin, in Kapitel 2, die Verse 11 bis 14 zum Beispiel, diese wunderbare Stelle darüber, wo steht, dass die heilsame Gnade Gottes erschienen ist und sie erzieht uns und sie unterweist uns. Die Gnade ist erschienen und die unterweist uns, die verändert uns. Es fängt alles mit Gnade an, oder Kapitel 3, Vers 4, als die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken der Gerechtigkeit, die wir getan hätten. Es fängt nicht mit uns an, das Ganze. Wir werden nicht wegen unseren guten Werken gerettet, sondern es fängt alles mit Gottes Gnade an. Nicht mit deiner Kraft, nicht mit deinen Sünden, nicht mit deiner Frömmigkeit, mit dem fängt es nicht an, sondern es fängt alles mit Gottes Gnade an. Gott greift ein und er rettet, reinigt und erzieht Menschen. Und er tut das durch gesunde Lehre. Deswegen sollen die, die in der Gemeinde reden, die das Sagen haben, Kapitel 1, Vers 9, deswegen sollen die an der zuverlässigen Lehre festhalten, damit sie mit der gesunden Lehre die Leute ermahnen und ermutigen und ausrüsten können. Deswegen soll auch Titus selbst das sagen, was dieser gesunden Lehre entspricht. Kapitel 2, Vers 1. Also Gott weckt gesunden Glauben aus seiner Gnade durch gesunde Lehre. Gesunde Lehre geht dabei immer von Gottes Wort aus. Kapitel 1, Vers 3 oder Kapitel 1, Vers 9. Und in Gottes Wort, da steht eben nicht, reiß dich zusammen, tue das, lass das. Das wäre falsch, wenn wir nur das sagen würden. In Gottes Wort steht, Gott zerreißt sich für dich. Und das verändert dich. Und jetzt schüttet er seinen Geist aus, reichlich, wie es im Titusbrief steht, über dich. Und das befähigt dich und verändert dich von innen her. Gesunde Lehre, das ist das, was Gott verwendet. Und so weckt Gott eben Glauben. Und gesunder Glaube, der lebt, da sieht man was davon. Gesunder Glaube hat gute Auswirkungen, gute Werke, dieser Ausdruck, gute Werke, kommt dauernd vor im Titusbrief. Der Titus selbst soll ein Vorbild sein in den guten Werken, 2 Vers 7, 2 Vers 14. Gott hat uns erkauft und gereinigt, damit wir eifrig sind zu guten Werken. 3 Vers 8. Ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, um gute Werke zu bemühen. 3 Vers 14, nochmal, damit es niemand überhören kann, ganz zum Schluss, lass auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu kümmern, zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Ja, lebendiger, gesunder Glaube, der wirkt sich natürlich aus. Nicht so wie bei den Irrlehrern in Kapitel 1, Vers 16, die sind zu jedem guten Werk unbewährt. Aber gesunder Glaube wirkt sich aus, hat Auswirkungen. So wie ein gesunder Apfelbaum Äpfel produziert. Äpfel wachsen. Und dieses Leben voller guten Früchte, das wird allen Menschen dann Gottes Liebe und Wahrheit vor Augen stellen. Sagt uns auch der Titusbrief. Und so einen gesunden Glauben wünsche ich mir und das wünsche ich dir. So einen gesunden Glauben, fit wie ein Turnschuh, gesund im Glauben. Das ist mein Ziel in dieser Predigt. Das ist das Ziel vom Titusbrief. Das ist das Ziel von dieser Gemeinde. Das ist das Ziel von Gott in dieser Welt. Gesunder Glaube in dir. Dass gesunder Glaube wächst. Fit wie ein Turnschuh, das wünsche ich mir für uns alle. Und dieser Juvenal, dieser Römer da, der hat sogar recht, wenn er sagt, dass es gut ist, wenn wir dafür beten. Und das machen wir jetzt auch. Beten wir miteinander. Vater im Himmel, wecke du bitte diesen gesunden Glauben in uns durch dein Wort, durch das Wort der Wahrheit. Herr Jesus Christus, du bist die Güte und Menschenliebe Gottes in Person. Ja, und du bist erschienen, um uns zu retten, zu reinigen und uns zu erziehen. Herr, sei du jetzt unser Lehrer, sei unser Trainer, mach du uns fit für dein Spiel, für deine guten Ziele, für die Menschen um uns herum in der Welt. Amen. So, das war die kurze Einführung in den Titusbrief, also immer aufpassen, dass ich das richtige Wort sage. Und jetzt schauen wir uns den Anfang des Briefes genauer an, die ersten 4 Verse. Da kommt alles nochmal vor, was ich jetzt gesagt habe. Ich lese das mal vor. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist. In der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart durch die Predigt, die mir nach Befehl unseres Heiland Gottes anvertraut worden ist. Titus, meinem echten Kind nach dem gemeinsamen Glauben, Gnade und Friede von Gott dem Vater und von Christus Jesus, unserem Heiland. Alles, was ich behauptet habe, dass worum es im Titusbrief geht, finde ich auch jetzt in diesen ersten 4 Versen noch einmal. Gesunde Lehre, das siehst du in der Vorstellung von Paulus, so wie Paulus sich selbst vorstellt. Er stellt sich vor als Knecht Gottes und als Apostel von Jesus Christus. Knecht Gottes, dieser Ausdruck, der stammt aus dem Alten Testament. Also er sagt, er ist ein Knecht Gottes, so wie Mose, wie David, wie die Propheten. Das bedeutet, er gehört Gott und er dient Gott, er dient ihm als Knecht, er dient als Gottes Sprecher, wie Mose, wie David, wie die Propheten. Und er dient gerne, glaube ich. Er hat von Gott diesen Befehl bekommen, da Vers 3, er hat den Befehl bekommen, zu sprechen für Gott. Seine Gottes Worte weiterzusagen, seine Nachricht weiterzusagen, seine gute Nachricht weiterzugeben. So stellt er sich als erstes vor, er steht unter Gottes Autorität als sein Diener, aber er dient ihm gerne und er hat den Auftrag zu sprechen als Knecht Gottes. Aber er ist eben auch ein Apostel von Jesus Christus. Steht auch in Vers 1, was bedeutet das? Das bedeutet fast genau dasselbe. Ein Apostel ist auch ein Sprecher. Paulus ist ein Apostel, so wie die anderen Apostel von Jesus Christus. Und zu denen hat Jesus gesagt, in Lukas 10, Vers 16, kannst du das nachlesen, wer euch hört, hört mich. Das ist gewaltig. Das bedeutet, dass im Titusbrief Jesus zu dir spricht. Wer euch hört, hört mich, hat Jesus gesagt. Jesus spricht zu dir aus dem Titusbrief. Das ist gewaltig, das ist gigantisch. Und so stellt sich Paulus vor, ein Diener mit einer Botschaft von Gott. Das ist natürlich, er bringt natürlich die gesunde Lehre. Und Gottes Gnade sehen wir da auch. Paulus schreibt diesen Brief an Titus. Vers 4, Titus, meinem echten Kind nach dem gemeinsamen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Heiland, unserem Retter. Wer war der Titus? Das war ein Mitarbeiter von Paulus, der war oft bei schwierigen Konfliktsituationen dabei. Und jetzt kriegt er einen riesengroßen Auftrag. Titus war zusammen mit Paulus auf Kreta unterwegs und irgendwann ist der Paulus weitergereist und hat den Titus dort gelassen. Und jetzt hat er einen riesengroßen Auftrag, eine Riesenaufgabe gekriegt. Kapitel 1, Vers 5. Deshalb ließ ich dich auf Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Das ist der gigantische Auftrag an Titus. Er soll auf Kreta alles in Ordnung bringen. Überall Älteste einsetzen, die Gemeinden gesunde, mit gesunder Lehre lehren, ihre Lehrer abwehren. Und das alles auf Kreta. Noch dazu, auf Kreta. Die Kultur auf Kreta, das sehen wir dann in Kapitel 1, Vers 12, explizit, die war so triebgesteuert, so verlogen, so bequem und faul. Und der Titus soll jetzt das um 180 Grad umdrehen. Also genau das Gegenteil den Christen beibringen, dass sie wahrhaftig sind. Sie nüchtern sind, gesund im Denken und dass sie sich einsetzen für Gutes, gute Werke tun. 180 Grad Wendung. Ja, und das soll nur nebenbei, alles das soll Titus in weniger als einem Jahr schaffen. Das ist in Kapitel 3, Vers 12. Irre, ein irre riesengroßer Auftrag. Wie soll das nur gehen? Ja, Kapitel 1, Vers 4 noch einmal an Titus, meinem echten Kind nach dem gemeinsamen Glauben. Titus ist ein echter Christ. Titus gehört Jesus Christus. Er ist nicht allein. Er vertraut Jesus. Er ist nicht allein. Die Quelle der Lebendigkeit ist da. Die Quelle des Friedens und der Gnade. Was ist die Quelle des Friedens und der Gnade? Von wo kommt Gnade und Friede zu Titus? Von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Titus ist nicht allein, er kennt den Retter Gott. Die Erwartung an Titus ist nicht groß, die Erwartung an Gott ist riesengroß. Den Retter Gott, den Gnadengott, den Frieden Gott, den Gott mit dem ewigen Plan, der Gott der Menschen in seinen Dienst beruft und ihnen Kraft und Erfolg schenkt. Siehst du da Gottes Gnade? Dieser Gott ist so gewaltig. Gott ist ein Gott der Wahrheit, sagt Paulus da. in Kapitel 1, Vers 2. Gott lügt nicht. Gott lügt nicht. Er ist anders als die Menschen auf Kreta und anders als ich und die meisten Menschen auf der Welt. Gott lügt nie. Er lügt nicht. Gigantisch. Und deswegen gibt es ja überhaupt das Wort der Wahrheit und gesunde Lehre, weil Gott nicht lügt und weil er die Wahrheit weitergibt. Und Gott ist ein Gott der Gnade. Schau dir das nur an, wie gut Gott ist. Er hat schon vor ewigen Zeiten beschlossen, Menschen ewiges Leben zu schenken. Da geht es ja darum, dass Gott in Vers 2 diese Hoffnung des ewigen Lebens vor ewigen Zeiten verheißen hat. Er hat schon vor Ewigkeiten einen Plan gehabt, einen guten Plan. Vor ewigen Zeiten hat er beschlossen, Menschen ewiges Leben zu schenken. Und zur richtigen Zeit, zur besten Zeit, ist er selbst auf die Welt gekommen und ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir wieder rein und frei werden. Jeder, der Jesus vertraut, erlebt Gnade und er erlebt Gottes Frieden, Hoffnung auf das ewige Leben. Wie entsteht jetzt dieses Vertrauen auf Jesus, dieser gesunde Glaube? Er entsteht aus Gnade. Gesunder Glaube lebt aus Gnade. Gott hat da seine Finger im Spiel, deswegen heißen diese Glaubenden in Vers 1 die Auserwählten Gottes. Gott hat seine Finger da im Spiel. Gesunder Glaube lebt aus Gottes Gnade und gesunder Glaube ist gesund gelehrt. Gott weckt eben dieses Vertrauen in den Menschen durch seine Worte. Er schickt seine Boten los, die seine Worte weitergeben. Und Gottes Worte sind wahr und sie wecken Glauben, sie wecken Vertrauen. Menschen erkennen die Wahrheit, sie bekommen Hoffnung und das verändert ihr Leben. Das verändert dann ihr Leben. Gute Werke folgen daraus. Habe ich schon gesagt, gesunder Glaube ist nie nur theoretisch, gesunder Glaube ist lebendig, gesunder Glaube lebt. Und der wahre Glaube ist eine ganz lebendige Art, Gott zu verehren. In manchen Bibelübersetzungen, also in meiner auch, die ich jetzt vorgelesen habe, steht in Vers 1 da dieses Wort Gottseligkeit. Das ist sicher das schrägste Wort in der Bibel. Gottseligkeit. Was bedeutet das? In anderen Bibelübersetzungen, da steht an dieser Stelle etwas von Frömmigkeit oder in wahrer Ehrfurcht leben. Und es geht dabei um ein gottesfürchtiges Leben, um lebendige Frömmigkeit im Alltag. Und es kann auch gar nicht anders sein. Die Wahrheit, die du erkennst, ist die Wahrheit, die du tust. Die Wahrheit, die du erkennst, ist die Wahrheit, die du erwartest. Die Wahrheit, die du verstehst, ist die Wahrheit, die du verehrst. Die Wahrheit, die du glaubst, ist die Wahrheit, der du gehorchst. Gottes Wahrheit wirkt sich aus. Oder du hast sie nicht wirklich verstanden. Nicht wirklich erkannt. Gottes Worte sind wahr. Und sie wecken Vertrauen und sie wecken einen neuen Lebensstil. Und so entsteht dann diese Hoffnung, von der Paulus da spricht. Hoffnung auf das ewige Leben. Paulus, Titus, die Gläubigen auf Kreta, wir alle, wir werden ewig leben. Wir leben ewig, wenn wir auf Jesus vertrauen. Hoffnung auf das ewige Leben, das verändert alles. Keine Angst vor dem Tod. Keine Angst vor Armut. Versagen. Keine Angst davor, was die anderen von mir denken. Ich werde ewig bei Jesus leben. Jesus ist auch unsere lebendige Hoffnung. Das sehen wir auch im Titusbrief noch später. Wir haben ewige Hoffnung und das macht mich so frei und so froh. Ich hoffe, dich macht es auch so frei und so froh. Die Zukunft wird unendlich mal besser sein als die Gegenwart. Und unendlich mal besser sein als die Vergangenheit. Hast du Hoffnung? Ich hoffe, du hast Hoffnung. Mir hat es diese Woche so viel Hoffnung gegeben. Am Montag, wo ich angefangen habe, diese Worte intensiv zu lesen, da hat mir das so viel Hoffnung gemacht, dass Gott einen Plan hat, dass wir Glieder in einer langen, langen, langen Kette sind. Gott hat vor ewigen Zeiten damit angefangen und irgendwie ist seine Wahrheit bis zu uns gekommen. Und wir sind auch nicht die Letzten in dieser langen Kette. Wir sind nicht die Letzten, die Gott mit seiner Wahrheit erreichen wird. Wir sind Teil von Gottes großer Geschichte. Das hat mir so viel Hoffnung gemacht am Montag. Und das Tolle ist ja, diese Geschichte ist auch wahr. Es gibt wirklich eine Wahrheit. Man, alles andere wäre ja selbstreferenzieller Quatsch. Da können wir dann später noch in Kleingruppen darüber diskutieren. Es ist ja ganz klar, dass es eine Wahrheit geben muss. Und Jesus ist auch diese Wahrheit. Die Geschichte von Jesus ist wahr. Du kannst sie mit historischen und mit philosophischen Argumenten überprüfen. Und du kannst diese Wahrheit ohne Selbstbetrug leben und erleben. Davon sind wir in dieser Gemeinde voll überzeugt. Deswegen machen wir das auch mit der grünen Box, mit diesem Frageabend zum Beispiel oder Gesprächsabend am Donnerstag, den Martin Grundner vorhin uns angekündigt hat. Das ist einer der Gründe, warum wir das machen, weil wir gemeinsam der Wahrheit auf den Grund gehen wollen und weil wir wissen, dass Fragen auftauchen. Das ist ja ganz normal. Und wir können der Wahrheit auf den Grund gehen gemeinsam. Deswegen machen wir das. Wir können Gott mit dem Verstand lieben, so wie Jesus das auch uns aufgetragen hat. Die Wahrheit gibt es. Aber die steckt nicht automatisch in uns. Die kommt von außen, von Gott, durch seine Boten zu uns. Und ich bin so froh, dass wir alle seine Boten haben. Manche sehnen sich danach, auch einen Apostel und einen Propheten zu haben. Wir haben alle Apostel und Propheten hier, in diesem Buch, in der Bibel. Wir sind Bibelmenschen. Gott spricht durch sein Wort zu uns. Ich bin überzeugt, mehr als alles andere verwendet der Heilige Geist das Wort Gottes, um Menschen zu verändern. Mehr als alles andere verwendet Gottes Geist, Gottes Wort, um Menschen zu verändern, bis ihre Seele gesund ist und bis in alle Ewigkeit. Davon bin ich überzeugt, wir sind Bibelmenschen. Menschen verändern sich durch Gottes Wort. Nicht sich selber, sondern Gott verändert sie durch sein Wort. Und Menschen ändern, werden wirklich anders. Sie werden fit wie ein Turnschuh. Manchmal glauben wir das schon nicht mehr. Manche Leute oder uns selber haben wir vielleicht schon abgeschrieben. Da ändert sich nichts mehr. Wahr ist, Menschen ändern sich und werden fit wie ein Turnschuh in ihren Seelen. Ihre Seele wird gesund durch Gottes Wahrheit. Sie leben dann ihr Vertrauen aus, sie erwarten alles von Gott. Sie werden zu einer Gemeinschaft der Wahrheit, des Glaubens, der Hoffnung. Und diese Gemeinschaft lässt Gottes Wahrheit und Liebe aufleuchten in der Welt. Das ist die Wahrheit, so ist es wirklich. Menschen können tatsächlich anders werden durch Gottes Wort. Und deswegen geben wir auch Gottes Botschaft weiter. Wer von uns will das nicht, dass unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, unsere Familienmitglieder ewiges Leben bekommen? Natürlich wollen wir das. Wir wünschen ihnen das so sehr. Und deswegen bringen wir sie auch mit Gottes Wahrheit in Kontakt. Am 28. Februar wäre eine Gelegenheit dazu. Also der letzte Tag im Februar heuer gibt es keinen 29. Februar. Am 28. Februar machen wir einen Vortragsabend hier herinnen. Das ist der Raum, der noch frei war. Und ich glaube, Gott hat einen Plan, dass der riesengroße Raum frei war und wir den verwenden werden. Da machen wir einen Vortrag mit Gernot Zeilinger vom Zacharias-Institut aus Wien zu der Frage, wo ist Gott, wenn man ihn wirklich braucht? Und das könnte ein möglicher Erstkontakt für deine Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen, Familienmitglieder sein mit Gottes Wahrheit. Schreib es in deinen Kalender rein. 28. Februar, 19.30 Uhr, Vortrag, Landwirtschaftskammer. Und bete bitte dafür. Und red mit den Menschen um dich herum. Lade sie ein dazu. Und wenn du irgendwie organisatorisch mithelfen willst, dann komm bitte auf mich zu. wir glauben, wir wollen, dass Menschen anders werden, dass sie gesund werden. Und wir glauben, wir sind Bibelleute, wir glauben, dass Gott mehr als alles andere Gottes Wort verwendet, um Menschen zu verändern. Und wir wollen natürlich, und dann willst du, dass die Senioren, die Ameislis, die Jungscherkinder, die Jugend, die Kinder in den Kindergottesdiensten, dass die gesund im Glauben sind. Das ist eine reine rhetorische Frage. Natürlich willst du das. Ja, dann schau, dass Gottes Wort dort treu, klar und relevant weitergegeben wird. Mehr als alles andere verwendet Gottes Geist, Gottes Wort, um Menschen anders zu machen. Ich will, dass ihr fit seid in eurer Seele, gesund im Glauben. Und deswegen gibt es immer eine Predigt aus dem Wort Gottes, aus der Bibel im Gottesdienst. Weil der Geist Gottes das Wort Gottes verwendet, um Menschen zu verändern. Aber Veränderung geht nicht durch Druck, nicht durch Strafpredigten, nicht durch du sollst mehr. Und jetzt kann jeder sein schlechtes Gewissen da einsetzen in den Rest des Satzes. Oder hör auf mit. So geht Veränderung nicht. Gottes Wahrheit ist Gottes Gnade. Gottes Gnade ist die Wahrheit. Und die Wahrheit Gottes ist erschienen und sie unterweist uns, gerecht und nüchtern und gottesfürchtig zu leben. Titus 2, Vers 12. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Römer 2, Vers 4. Veränderung bewirkt Gott durch sein Wort und sein Wort spricht von der guten Botschaft, von der Gnade Gottes. Was folgt daraus? Ich fasse das so zusammen. Gottes Wahrheit bringt Hoffnung auf ewiges Leben. Deswegen komm unter Gottes Wahrheit. Komm zur Predigt, lies die Bibel, lies sie allein, lies sie mit Freunden zusammen. Willst du Vertrauen und Leben und Hoffnung, dann komm unter das Wort Gottes. Gottes Wahrheit bringt Hoffnung. Gottes Wort bringt Glauben. Gesunder Glaube wächst und lebt. Und das alles wegen Gottes Gnade. Beten wir miteinander. Wir nehmen uns ganz kurz eine Zeit der Stille, wo jeder selbst still, ohne laut Worte zu reden, reagieren kann. Und ich werde mit einem Gebet abschließen. Herr Jesus, ich sehne mich danach, dass ich und wir alle gesund im Glauben sind. Immer fitter werden in unserer Seele. Dass wir immer klarer über dich denken und diese Wahrheit, deine Wahrheit immer treuer und begeisterter ausleben. Herr, wir bitten dich, dass du uns veränderst, dass du weitermachst mit uns. Erzieh du uns weiter, bitte. Herr, mach uns auch zu Trägern von dieser Hoffnung. Verwende du uns auch als Glieder in dieser langen Kette der Hoffnung und des Lebens. Herr, wir denken an Personen um uns herum, die diese Wahrheit unbedingt brauchen und denen oder ihr Blick verstellt ist auf dich, auf deine Liebe, auf deine Güte, auf deine Rettung. Herr, wir bitten dich für sie, dass du sie rettest und verwende du uns als Boten deiner Wahrheit. Danke, dass du lebendig bist, dass du lebst, dass es wahr ist. Danke, dass du uns veränderst und danke, dass du so gnädig bist. Ja, wir brauchen deine Gnade und danke, dass wir bei dir Friede und Gnade erfahren. Amen.